Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie über die Apostelgeschichte, der Leitfrage, was können wir von den ersten Christen lernen? In den vergangenen drei Sonntagen haben wir uns Situationen aus den ersten Jahren der ersten Christen angeschaut. Das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem und ihre evangelistischen Tätigkeiten in ihrem näheren Umfeld. Sie erleben Menschen, kommen zum Glauben an den lebendigen Jesus. Und er ist gegenwärtig bei ihnen in ihrer Gemeinschaft. Heute muss ich ein bisschen ausholen, damit wir verstehen, welche Dynamik in der Apostelgeschichte beschrieben wird, bevor wir zu unserem heutigen Predigttext in Kapitel 13 kommen. Es ist so, das Evangelium zieht seine Kreise in der Zeit der ersten Christen. Und das passiert nicht automatisch, sondern einfach deswegen, weil jeder, der Jesus persönlich kennengelernt hat, ein Zeuge davon ist. Die Menschen waren das in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Dorf, in ihrer Umgebung. Dort, wo sie lebten. Und dabei war das zunächst selbstverständlich, dass sie das Evangelium nur mit Juden teilten. Es gab da so etwas wie eine natürliche Schranke zwischen Juden und Heiden, also zwischen Juden und Menschen außerhalb des jüdischen Glaubens. Aber die Frage wurde dann in den ersten Jahren immer drängender: Gilt das Evangelium auch Menschen, die nicht jüdisch sind? Also für uns ist das heute keine Frage mehr. Ich denke, die allermeisten von uns haben keinen jüdischen Hintergrund. Aber wir lesen ja auch die Worte aus dem Missionsbefehl, die wir gerade gehört haben, die Lisa gerade vorgelesen hat, ganz selbstverständlich als alle Menschen, egal welcher Herkunft. Alle sollen die gute Nachricht von Jesus hören. Für einen Christen in Jerusalem in den 30er oder 40er Jahren des ersten Jahrhunderts war das allerdings eine riesige Hürde. Und da brauchte es zuerst eine Herzensveränderung. Es brauchte ein extra Reden Gottes, damit die Herzen dafür aufgehen konnten, dass das Evangelium auch Nichtjuden galt. In Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, da gibt es einen wunderbaren Bericht darüber, wie Gott sowohl den Römer Cornelius auf der einen Seite in dem einen Ort, als auch den Apostel Petrus auf eine Begegnung vorbereitet. Spannende Geschichte. Eines der tollsten Kapitel, finde ich, in der Apostelgeschichte. Und es endet damit, dass der Römer Cornelius sein Leben Jesus anvertraut und die Menschen in seinem Haus den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus, der Jude Petrus, hat sogar Tischgemeinschaft mit ihm. Und diesen Schritt, den können wir uns gar nicht groß genug vorstellen. Petrus war also davon berührt, er hatte diese Herzensveränderung erlebt, aber er brauchte noch richtig viel Überzeugungskraft, um das den Brüdern und Schwestern in Jerusalem zu verklickern. Das war nicht so einfach für sie zu glauben, dass das Evangelium auch für Nichtjuden da war. Das war also zuerst einmal so eine innere Weitung, die es brauchte. Und es ist eine Bewegung im ersten Teil der Apostelgeschichte zu erkennen, das Evangelium will tatsächlich über die Grenzen von Jerusalem und Judäa hinaus. Es gab dann aber noch einen zweiten Faktor, von dem haben wir in den letzten Sonntagen auch schon immer mal wieder am Rande gehört, der die ersten Christen als Träger der guten Botschaft erstmal in Bewegung setzt. Und das war ein sehr unangenehmer und sehr gefährlicher Faktor. Und zwar war das eine einsetzende Verfolgung. Und ich lese davon in Apostelgeschichte 11. Da steht: Während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst, wir hören es wieder, verkündeten sie die gute Nachricht nur unter den Juden. Zu den Flüchtlingen gehörten Männer aus Cyrene und Zypern. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen, und damit ist gemeint, alle Menschen, die Griechisch sprachen und die so ganz aus dem Kontext der römisch-griechischen Kultur kamen, die darin zu Hause waren. Sie verkündeten also auch denen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei, Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Die ersten Christen, die hatten also richtig Druck und Stress. Diese Gunst, die sie beim Volk hatten, wovon wir in der Apostelgeschichte 2 noch lesen, die ist wie weggeblasen. Und jeder, der in irgendeiner Weise exponiert ist, der verlässt lieber die Stadt. Und das benutzt Gott aber auf besondere Art und Weise. Die Verfolgten werden zu Evangelisten am neuen Ort. Und die Gemeinde in Jerusalem, also offensichtlich nicht alle, verlassen die Stadt. Eine größere Gruppe, die bleibt dort. Die Christen in Jerusalem, die können das kaum glauben. Ist das tatsächlich so, dass dort im entfernten Antiochia Heiden zum Glauben an Jesus kommen? Kann das wirklich sein? Antiochia liegt so 700 Kilometer nördlich von Jerusalem, in der heutigen Südtürkei. Das ist die Gegend, die vor ungefähr 3 Jahren von einem gewaltigen Erdbeben zerstört wurde. Die Stadt, die ist damals die drittgrößte in der römischen Antike. Eine Weltstadt mit vielen religiösen Einflüssen und es gibt auch eine nicht unerhebliche jüdische Minderheit dort. Und die Christen in Jerusalem, die schicken Barnabas dorthin. Die sagen, guck mal nach. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Und als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, da freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu sein. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann mit unerschütterlichem Glauben, der ganz vom Heiligen Geist erfüllt war. Und so gewann die Gemeinde eine große Zahl von Glaubenden hinzu. Barnabas stellt also erstmal fest, dass Gott unter den Menschen in Antiochia tatsächlich am Wirken ist und dass der Glaube echt ist und stark ist. Tatsächlich Gott ist am Werk. Es ist sein Wirken, was wir hier sehen. Und diese Gemeinde dort, die wächst. Die wächst an Zahlen und auch in Tiefe. Und durch die Unterstützung von Barnabas wächst die Gemeinde noch weiter. Eine große Zahl von Glaubenden kommt dazu. Barnabas, der als ein Mann voll Heiligen Geistes beschrieben wird, der bleibt dabei nicht stehen. Barnabas ist ein mega fleißiger Pastor und Verkündiger. Und er kann das bald nicht mehr alleine bewältigen. Er scheint zu überlegen, wie können wir das Gemeindewachstum hier noch weiter fördern? Wen könnten wir vielleicht als zusätzlichen Mitarbeiter gebrauchen? Und er erinnert sich an Paulus. Der hatte eine radikale Lebenswende erlebt und er war einige Jahre zuvor zum Glauben gekommen. Kleine Rückblende, das war damals eine ganz heikle Angelegenheit gewesen, denn dieser Paulus, der wurde vom engagierten Christenverfolger zum glühenden Anhänger von Jesus. Und als er nach seiner Bekehrung in Jerusalem aufgetaucht war, da hatten viele Gläubige Bedenken, ob von Paulus weiterhin Gefahr ausgehen konnte. Die konnten es kaum glauben, dass er ein Jesus-Nachfolger war. Aber Barnabas nimmt ihn damals unter seine Fittiche. Und Paulus, der gerät dann selbst ins Visier der Gegner des neuen Glaubens. Und Barnabas und die leitenden Brüder, die bringen ihn in Sicherheit. Sie schicken ihn zurück nach Tarsus in seine Heimatstadt. Und dort verbringt Paulus viele Jahre. Der scheint wie untergetaucht. Das sind die 14 stillen Jahre in der Biografie von Paulus. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, Paulus zu reaktivieren und Barnabas, der reist nach Tarsus. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen und als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Und ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Und hier in Antiochia werden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Ein nächstes segensreiches Kapitel beginnt also in Antiochia. Seite an Seite dienen Paulus und Barnabas. Die scheinen sich gut zu ergänzen, die beiden. Jüngerschaftskurse, Evangelisationskampagnen, Bibelstunden, Hoffnungsfest, Pro Christ, Camissio für Kinder, Lego-Bautage, True Story. Also hätten wir das heute genannt wahrscheinlich. In Antiochia, da war richtig was los. Die Gemeinde, die festigt sich, die wächst weiter. Die werden wahrgenommen in der Stadt. Und die Leute, die staunen über die Aktivitäten dieser neuen Bewegung. Und sie nennen das Kind beim Namen. Christianer sind das, Christusnachfolger, kurz Christen. Sie kriegen einen Namen. Als es dann den Christen in Jerusalem, also 700 Kilometer weiter südlich, richtig schlecht geht und sie die Nachricht bekommen, die hungern sogar, da gründet die Gemeinde in Antiochia die FEG Auslandshilfe. Also, soweit ist es natürlich noch nicht, ne? Aber sie sammeln ein großzügiges Opfer. Sie tun das zum ersten Mal, wird davon berichtet, dass die Christen einander unterstützen, sich gegenseitig unterstützen, dass die Not der anderen ihnen nicht egal ist. Und sie schicken Paulus und Barnabas nach Jerusalem, um das Geld zu übergeben. Ich habe mich gefragt, ob das diese Reise war, die schon etwas in den beiden ausgelöst hat. Manchmal muss man ja aus dem Gewohnten, auch wenn es noch so schön ist und noch so gut ist, heraustreten, um für etwas Neues überhaupt offen zu werden. Und als die beiden dann zurückkommen nach Antiochia, da haben die Leiter eine Zeit des Fastens und Betens ausgerufen. Gottes Angesicht suchen, auf ihn hören, den inneren Kompass wieder einpendeln lassen. Und ich lese uns den Predigttext. In der Gemeinde von Antiochia, da gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas sowie Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal und beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Stellen wir uns zunächst einmal diesen Leitungskreis vor. Diese fünf Männer in einem Raum. Stell dir vor, du sitzt mit ihnen in der Runde und schaust dich um und schaust dir jeden von ihnen an. Dein Blick schweift von einem zum anderen. Da ist Barnabas. Den kennen wir schon ein bisschen. Der kam einmal als Josef aus Zypern vor Jahren nach Jerusalem. Barnabas, der Name, bedeutet Sohn des Trostes. So wird er von der ersten Gemeinde genannt. Er ist ein Ermutiger, ein sehr verbindender Mann, beziehungsorientiert. Der ist einer, der sieht Potenzial in anderen. Der ist geduldig und loyal. Ein hingegebener Apostel, der selber sehr viel aufgegeben hat, um Jesus nachzufolgen. Er ist ein Mensch, dem man sich gerne anvertraut. Und da ist er Simeon, mit dem Spitznamen Niger, Schwarzer, also ein POC, jemand, der aus Nordafrika stammte. Genau wie Lucius, ein Berber aus dem Gebiet des heutigen Syrien, des heutigen Libyen. Vielleicht war er der Sohn einer Migrantenfamilie, die es irgendwie nach Antiochia verschlagen hat. Manche vermuten auch, dass er ein Arzt war, ein Freund von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte. Lucius, ein Mann mit Ausstrahlung. Daneben sitzt Manaen, ein Mann mit exzellenten Manieren, vielleicht ein bisschen steif, ein Adliger fast schon. Er ist am königlichen Hof gemeinsam mit dem Kronprinzen erzogen worden. Und dann der pharisäischste aller Pharisäer, den man sich vorstellen kann, Dr. Paulus Saulus von Tarsus. Promoviert beim berühmten Gamaliel, Inhaber des römischen Bürgerrechts, ein Apologet und hervorragender Theologe, aber gleichzeitig von Haus aus auch ein Textilarbeiter, weil vom Studieren und Predigen allein kann man ja nicht leben. Wenn ich mir diese Runde so angucke, also homogen ist anders, oder? Diese Leiterschaft, die war sehr divers, genau wie die ganze Gemeinde in Antiochia. Ein buntes Buffet von Hintergründen und Persönlichkeiten. Und ich frage mich, wie haben diese fünf es geschafft, die wachsende Gemeinde zu leiten? Wie sind ihre Meinungsbildungsprozesse wohl gelaufen? Kamen die miteinander aus? Haben ihre Frauen sich vertragen, falls sie welche hatten? Die hätten schon genug damit zu tun gehabt, diese ganze Sache in Antiochia gesund am Laufen zu halten. Aber wir lesen davon, dass sie noch zu etwas ganz anderem fähig waren. Nämlich Antiochia zum Ausgangspunkt der Heidenmission zu machen. Was war also ihr Klebstoff? Ihr Geheimnis war, dass sie dem Herrn dienten. In einer anderen Übersetzung heißt dieser Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Dieses dem Herrn dienten, das wird oft übersetzt mit während sie beteten oder während sie Gottesdienst feierten, dass da das Reden Gottes passierte. Aber dieses während sie dem Herrn dienten, da schwingt noch was ganz anderes mit. Dienen, das ist im Neuen Testament oft verknüpft mit einander dienen. Diese fünf Männer, die stellten sich einander zur Verfügung mit ihren geistlichen Gaben, mit ihrer Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, mit ihrer Barmherzigkeit für die Nöte und Bedürfnisse des anderen, auch mit ihrer Lebenserfahrung, mit allem, so wie Gott sie geschaffen und begabt hatte. Und das nutzte keiner nur für sich selbst, sondern er stellte das der Gemeinschaft zur Verfügung. Selbstlos, nicht egoistisch. Sie dienten dem Herrn, das heißt, sie folgten nicht ihren eigenen Ideen, sondern sie fragten, was Gott will. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sie lebten in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Sie waren sich seiner Gegenwart bewusst. Und sie verstanden auch, dass sie alle Priester waren. So wie es dann 1500 Jahre später von den Reformatoren wieder neu ins Bewusstsein der Kirche kommen sollte, das Priestertum aller Gläubigen. Jeder steht vor Gott, jeder dient Gott, jeder ist berufen, das Evangelium weiterzusagen, auch du und ich. Alle waren Feldspieler, das verstanden sie und das steckt in diesem dem Herrn dienen drin. Dem Herrn dienen bedeutete für sie immer, den Willen Gottes zu erfragen. Sie waren sich bewusst, dass sie nicht von Jesus deshalb auf der Erde zurückgelassen worden waren, um eine gemütliche, sichere Kirche zu bauen, sondern um zu erkennen, dass die ganze Gemeinschaft der Glaubenden ihrem Herrn gehorsam sein sollte. Und als sie dann eine Zeit des Fasten und Betens ausrufen und Gott ernsthaft fragen, was denn die nächsten Schritte sind, da zeigt er ihnen, wie sie ihm gehorsam sein können. Und Gott sagt, gebt mir Paulus und Barnabas für eine besondere Aufgabe frei. Was könnte das sein? Freigeben, also für mich klingt das nicht besonders bequem. Die Brüder setzen sich nochmal hin. Sie fasten nochmal. Sie beten nochmal. Und die Stimme Gottes ist wieder eindeutig. Ich brauche Barnabas und Paulus jetzt woanders. Die Antwort von Gott ist also, bringt mir ein Opfer. Und das Opfer bestand darin, sie sollten ihre besten Leute an einen Ort senden oder an Orte, wo es noch keine Gemeinde gab. Gottes Geist verfolgt zusammen mit den Nachfolgern von Jesus ein Ziel, was man eindeutig als den Willen Gottes benennen kann. Gottes Wille, das ist Gottes Wille. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie ihn, den rettenden Herrn, kennenlernen und dass sie das Heil erfahren. Diesmal ist es aber so, dass Gott sich nicht einfach jemanden aus ihrer Mitte schnappt und an einen anderen Ort beamt, so wie er das mit Philippus gemacht hat. Es gibt auch keine Verfolgung, die dann die fähigen Missionare dazu zwingt, unfreiwillig an einem anderen Ort zu fliehen und dort tätig zu werden. Diesmal geht es um puren Gehorsam. Und zwar deshalb, um dem Missionsauftrag gerecht zu werden. Die Christen in Antiochia, die werden daran erinnert, dass es ihre Aufgabe ist, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Jetzt ist es Zeit, den Heimathafen zu verlassen. Und Paulus und Barnabas, die lassen sich senden. Der Heilige Geist sendete sie, kommentiert Lukas das. Und die Gemeinde in Antiochia, die gibt ihre besten Mitarbeiter frei. Was Paulus Und Barnabas dann in den nächsten 10 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen, auch mit verschiedenen anderen Mitarbeitern erleben, das kann man nur als hohe See beschreiben. Das offene Meer ohne Sichtweite zur Küste. Ja, die reisten auch auf mehr oder weniger sicheren Booten kreuz und quer übers Mittelmeer. Aber vielmehr war die hohe See ihr ganzes Umfeld, in das sie sich begaben. Sie begegneten Zauberern und Wahrsagern. Sie begegneten fanatischen Anhängern des Diana-Kultes, machtgeilen Lokalpolitikern, halbherzigen Gottsuchern und buchstabengläubigen Frommen. Sie wurden fälschlicherweise als Götter verehrt. Sie wurden hochkant aus der Stadt geworfen und an anderer Stelle angehimmelt. Sie überwanden die Grenzen des Kontinents. Sie stießen ins Herz des Hellenismus vor und sie diskutierten mit Philosophen und Snobs und Millionären. Sie lernten seltsame Dialekte. Und sie aßen unbekanntes Essen, sie schliefen auf der staubigen Erde, sie froren in den Bergen, sie verirrten sich im Norden der Türkei und sie verdingten sich als Solounternehmer. Sie wurden auch mit ihrem eigenen Herzen konfrontiert, mit Egoismus und Unversöhnlichkeit und Empfindlichkeit und sie landeten nicht nur einmal im Gefängnis. Tiefe Freundschaften und Beziehungen wurden geknüpft und schmerzhafte Abschiede standen ihnen bevor, bei denen man nicht wusste, ob man sich jemals wiedersehen würde. Sie wurden das, was man Missionare nennt. Berufene und gesandte Menschen mit einem Auftrag. Menschen, die in einem fremden Kulturbereich ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen und den Auftrag, das Reich Gottes zu leben, erfüllen. Wo bist du in dieser Geschichte? Wo siehst du dich? Bleiben oder gehen? Fühlst du dich sicherer im Heimathafen? Bist du jemand, der bleibt? Der bleibt in einer lebendigen Gemeinde mit intensiven Beziehungen und einer Gottesdienstkultur, wo man auftanken kann? Als Teil eines großen Mitarbeiterteams, wo man sich aufeinander verlassen kann? Wo es gute Predigten gibt und wo du im Glauben wachsen kannst? Und wo auch ganz klar ist, auf welchen Grundlagen wir stehen, wo wir das Glaubensbekenntnis zusammensprechen und Abendmahl miteinander feiern. Oder bist du jemand, der geht, der das Abenteuer liebt und die hohe See zu seinem bevorzugten Umfeld erklärt, der bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen und der das Evangelium gerne in unbekannte Gefilde trägt. Es braucht beides. Bleiben und gehen. Der Heimathafen und die hohe See. Es braucht Menschen, die in dem einen leben und Menschen, die sich auch auf das andere einlassen. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen beides in uns braucht, in jedem Einzelnen von uns. Wir brauchen eine gute Basis, wir brauchen einen festen Grund, wir brauchen fruchtbaren Boden, wir brauchen Heimat. Aber wir müssen immer wieder auch den Blick in die Kultur um uns herum wagen. Und in die Welt um uns herum. Und das kann sich dann manchmal wie hohe See anfühlen. Das kann unbequem werden und irritierend und neu. Jetzt hat sich unsere Welt ja sehr verändert im Vergleich zur Situation im ersten Jahrhundert. Das Evangelium ist in vielen Teilen der Welt bekannt, in anderen auch nicht. Und es gibt einerseits in unserer Kultur und in unserem Land, das ja seit Jahrhunderten vom Evangelium geprägt wurde, viele Orte, wo Menschen Jesus nicht kennen. Und das bedeutet natürlich, dass Missionsarbeit auch unter uns notwendig ist. Ein paar Beispiele. In München zum Beispiel ist gerade ein Missionar unserer Inlandmission unterwegs und er macht Gemeindegründung unter Young Professionals. Also junge Millennials zwischen Ende 20 und Mitte 40, die gerade so richtig auf, die eigentlich alles haben im Leben und die sonntagmorgens um 10 wahrscheinlich nicht in eine Kirche gehen würden. Aber sie sind trotzdem auf der Suche nach Sinn. Und dieser Missionar begegnet ihnen in ihrer Lebenswelt. Er sucht sie auf. In der Allianzmission gibt es einen wachsenden Arbeitsbereich in der digitalen Welt. Es gibt Missionare, die unter Gamern zum Beispiel oder in den sozialen Medien unterwegs sind. Dort verbringen ja viele Menschen einen Großteil ihrer Zeit Und sie begegnen den Menschen dort. Und Mission heute bedeutet oft auch, dass wir Reverse Mission erleben, so nennt man das. Also die Länder im globalen Süden, die vor 50 oder vor 100 Jahren noch typische Missionsländer waren, die senden heute Missionare nach Europa und nach Deutschland, um ein lebendiges Zeugnis für Jesus zu sein. So kamen Paul und Sue mit ihrer Familie nach Deutschland, um die gute Nachricht von Jesus unter internationalen Studenten an unserer Uni in Bochum weiterzugeben. Oder vor 2 Wochen sprach ich mit Fabio aus Albanien und er erzählte mir, dass eine brasilianische Missionarin eine der ersten war, die schon ganz lange dieses atheistische Land auf dem Herzen hatte. Und als es dann 1990 aufging, als die Grenzen aufgingen, das Land einen Systemwechsel erlebte, war sie eine der ersten, die nach Tirana zogen und die dort eine Gemeinde gründete, eine lebendige Gemeinde. Und heute gibt es viele Christen im Kosovo. Und in Albanien und in all diesen Ländern in Südosteuropa. Und zwar, weil Menschen aus dem globalen Süden dorthin gegangen sind. Und genauso brauchen auch Missionare aus Kenia oder aus Argentinien nach Deutschland. Wir brauchen das heute und wir brauchen diesen weltweiten Austausch. Aber auch wir Christen aus Deutschland, wir haben weiterhin einen missionarischen Auftrag. Zum einen dorthin zu gehen, wo Jesus noch unbekannt ist, zum anderen aber auch, um uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten dort einzubringen, wo wir einheimische Christen unterstützen können, ihren Auftrag zu erfüllen, um sie auszubilden und zu befähigen. Mission und missionarischer Dienst wird in dieser Welt wird heute zu einem großen Teil so gesehen. So als 5 Bereiche. Verkündigung, Befähigung, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Pflege der Schöpfung. Das sind wesentliche Aspekte christlicher Mission heute. Immer mit einem Zentrum, mit Jesus in der Mitte. Bei Gerechtigkeit, da geht es zum Beispiel um Bildungsarbeit. Viele Missionare sind damit beschäftigt, Schulen am Laufen zu halten, Lehrer auszubilden, sodass Kinder eine Bildungsmöglichkeit bekommen. Bei Barmherzigkeit geht es aber auch ganz oft um Armutsbekämpfung. Man kann nicht das Evangelium sagen, ohne Armut zu bekämpfen. Das gehört zusammen und es bedingt sich gegenseitig. Und diese Kombination, die spiegelt einfach auch die Lehre von Jesus und sie spiegelt auch die Praxis der frühen Kirche und sie spiegelt auch die Botschaft der biblischen Propheten wider. Sie kreisen um dieses Zentrum, Jesus Christus, Alpha und Omega. Ohne dieses Zentrum verliert Mission natürlich Orientierung und Kraft. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glaube, das hat Jesus auch als zentrale Aspekte beschrieben. Die gehen Hand in Hand und sie sind im Zentrum der Königsherrschaft von Jesus. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Text. Nachdem die Gemeinde in Antiochia so deutlich den Auftrag von Jesus gehört hatte, Paulus und Barnabas auszusenden, da lesen wir: Daraufhin fasteten und beteten sie noch einmal, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Die Gemeindeleitung von Antiochia, die bestätigt also, das war Gottes Stimme, die diesen Ruf ausgesprochen hat. Und sie legen segnend die Hände auf Barnabas und Paulus. Und damit werden sie zu einer sendenden Gemeinde. Ich glaube, dass es eine sehr gute Idee ist, wenn Menschen, die sich als Missionare gerufen wissen, sich auch von einer Gemeinde senden lassen. Dass sie die Bestätigung von Mitchristen und Leitern suchen und dass sie eine gute Basis suchen, eine Base haben. Wir haben und brauchen heute Missionsgesellschaften, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut vorbereiten und die sie begleiten und die sie in Teams und in Strategien einbinden. Aber es braucht auch sendende Gemeinden. Wenn man die Apostelgeschichte so weiterliest, da staunt man darüber, wie oft Paulus und Barnabas zurückkehren nach Antiochia. Immer wieder. Wie kann eine sendende Gemeinde Menschen, die sagt, ich gehe, ich bleibe nicht, unterstützen? 5 Punkte. Missionare brauchen Ermutigung. Die brauchen unser Anfeuern, wenn Zweifel kommen, ob der Weg der richtige ist. Viele Missionare haben nicht unbedingt den Rückhalt in ihrer Familie, die sie anfeuert. Da kommen viele Anfragen und Einwände, schon auf dem Weg in die Mission, schon in diesen Vorüberlegungen, wie will ich mein Leben für Gott einsetzen. Da kommen Anfragen, willst du das wirklich machen? Da brauchen sie Ermutigung. Und wie gut, wenn dann die Familie Gottes hinter ihnen steht. Missionare brauchen auch Gebet. Sie brauchen das auf ihrem Weg in diese lebensverändernde Entscheidung und in den vielen Herausforderungen, denen sie begegnen werden. Sie müssen sich sicher sein, dass da Menschen sind in ihrer Heimat, die sie umbeten, kontinuierlich und treu. Missionare brauchen auch Kommunikation. Die erleben viel Neues, was sie gern mit uns teilen wollen. Das braucht Anteilnahme, das braucht vielleicht auch mal einen Besuch. Die müssen aber auch erfahren, dass das Leben in der Heimat weitergeht und damit sie sich nicht abgeschnitten fühlen. Und sie brauchen Finanzen. Bei den meisten Missionsgesellschaften wird man zwar angestellt und die regeln viele organisatorische Dinge für den Missionar, aber letztlich wird jeder Missionar von Gemeinden und einem Freundeskreis finanziell unterstützt. Und Missionare, nicht zuletzt brauchen sie Begleitung bei ihrer Rückkehr. Und die Rückkehr, egal ob nach 2 Jahren oder nach 25 Jahren, ist für viele Missionare die schwierigste Zeit in ihrem Leben überhaupt. Und auch dabei braucht es Menschen, die sie begleiten da drin. In diesem Stress. Weshalb erzähle ich euch das so ausführlich? Weil wir selber sendende Gemeinde werden in diesem Jahr. Johanna Geiger, die bereitet sich schon seit langem auf eine Missionstätigkeit vor. Und letztes Jahr hat sie sich bei der Allianzmission beworben und ist angenommen worden. Und im Januar hat sie eine Reise gemacht in ihr mögliches Einsatzgebiet. Ist nach Manila gefahren, Philippinen. Und jetzt geht sie weitere Schritte. Wer möchte ihr Begleiter werden? Am Montag hat sie schon mal in der Bibelstunde über diese Reise berichtet und wird das in den nächsten Monaten auch im Gottesdienst oder bei Infoabenden tun. Sei dabei. Werde Teil von Johannas Mission. Und wie es aussieht, werden wir noch jemanden aussenden. Johanna Dürkopf bereitet sich gerade auf einen Kurzzeiteinsatz vor, also ungefähr so 1 Jahr. Sie wird in ein osteuropäisches Land gehen mit der SMD, die an Universitäten arbeiten. Und diese Zeit soll sie auf eine womögliche Langzeitperspektive vorbereiten in der Mission. Es ist also was in Bewegung mitten unter uns. Ist das nicht toll? Und wir können Teil davon werden. Was können wir also von den ersten Christen lernen? Das erste ist, glaube ich, Gott handelt, wir gehen mit. Die ersten Christen, die entdeckten, nicht ihre Strategien bringen das Evangelium voran, sondern Gottes Geist. Ihre Aufgabe ist, es hinzuhören, zu prüfen und gehorsam zu reagieren. Die Ausbreitung vom Christentum, die geschah nicht, weil profilierte und begabte Menschen das so wollten, sondern weil Gott selbst eine Mission in dieser Welt hat. Weil Gott der eigentliche Missionar ist, weil er sich in diese Welt ergießen will. Er will zu den Menschen. Er will sie mit sich versöhnen. Und dafür braucht er Menschen und Gemeinden, die mitgehen. Das Zweite, was ich entdecke, ist, Gemeinde lebt aus Gebet und Hingabe. Einheit, gemeinsame Ausrichtung auf Gott. Entscheidungen entstehen nicht aus Aktionismus, sondern aus dem Herrn dienen. Gemeinsam hören, einander dienen und Gottes Willen suchen. Gemeinde lebt aus Gebet und Hingabe. Und aus einer gemeinsamen Ausrichtung auf Gott. Und das Dritte, das wurde mir so klar, als ich diese Gruppe von Leitern da vor mir gesehen habe. Gott gebraucht Vielfalt. Einheit entsteht nicht durch Gleichförmigkeit. Die Gemeinde in Antiochia, die ist bunt, die ist kulturell und sozial sehr, sehr verschieden. Aber gerade diese Vielfalt, die wird zur Stärke, weil alle ihre Gaben einbringen und weil sie alle Christus in der Mitte haben. Und das Vierte, was wir sehen, ist, Mission kostet was. Und oft kostet es die besten Leute. Die Gemeinde hält nicht fest, sie lässt los. Sie gibt Barnabas und Paulus frei, obwohl sie sie dringend gebrauchen könnten. Und Gehorsam heißt eben manchmal auch Opfer bringen. Und das Fünfte, was ich sehe, ist, es braucht Bleibende und es braucht Gehende. Und beides auch in uns selbst. Der Heimathafen und die Hohe See, die gehören zusammen. Gemeinde ist Basis und Sendestation zugleich. Und jeder Christ ist eingeladen, sich immer wieder neu senden zu lassen. Entweder in seinem Bleiben, wo sendet Gott dich dahin, oder auch im Gehen. Dann, wenn du deine Komfortzone verlassen willst. Wir wollen als Antwort ein Lied singen und das ist ein gefährliches Lied. Überleg dir das gut, ob du mitsingst. Es heißt, Jesus, ich will gehen, sende mich.